Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit ein herzliches Willkommen zum Monarchs Cast. Mein Name ist Erik, bei mir wieder wie immer der wunderbare Markus. Hallo Markus.
Ach, es ist wunderschön, wie ich hier eingeleitet werde. Hallöchen.
Ja, und Leute, es ist immer noch Off-Season.
Wir sind immer noch der offizielle Podcast, das ist nämlich nie gesagt.
Ja, das wissen die Leute doch.
Okay,
Entschuldigung. Aber Weihnachten steht auch vor der Tür. Leute, lehnt euch zurück in eurem Ohrensessel, nehmt euch ein warmes Glas Nutella und einen großen Löffel. Wir haben heute ein paar Sachen für euch. Was haben wir denn, Markus?
Ja, uns erwartet heute einmal ein kleiner News-Teil. Uns erwartet, oder beziehungsweise euch da draußen erwartet, ein schönes Gewinnspiel, was ihr hoffentlich auch schon gelesen habt. Und natürlich ein herrliches Interview wieder, diesmal mit unserem U19-Headcoach Thomas Hultsch. Aber das kommt ganz hinten. Zuerst gehen wir mal bei unseren News rein. Ihr habt es sicherlich schon gesehen. Es gibt dieses Jahr wieder eine Jahreskarte der Dresden Monarchs. Erik, erzähl uns da immer was dazu.
Ja, Jahreskarte, immer ganz wichtige Sache. Die könnt ihr ab sofort erwerben. Die kostet 70 Euro für Vollzahler. Ermäßigt liegt die bei 52 Euro und Kinder zahlen 35 Euro. Was kriegt man jetzt für die Jahreskarte? Also wie immer, ihr kennt ja eigentlich das Spiel. Ihr habt freien Eintritt damit sozusagen bei allen GFL-Heimspielen, auch bei allen anderen Spielen von allen anderen Monarchs-Mannschaften quasi zu Hause. Ihr bekommt in den Playoffs 50% Rabatt. Und es wird auch dieses Jahr wieder ein Spiel im Rudolf-Halbe-Stadion geben. Und auch da habt ihr quasi euren Eintritt schon gesichert damit. Müsst ihr dann nur noch in einen Sitzplatz umtauschen.
Richtig, aber da werden euch die Monarchs frühzeitig darauf hinweisen, wenn das soweit sein sollte. Was ist noch wichtig zu erwähnen? Ihr habt, das Saisonticket ist übertragbar, wenn ihr also selber Money könnt, dann gebt es irgendjemanden, der dann für euch gehen soll. Und was ich auch wieder sehr schön finde, es gibt wieder ein Gewinnspiel für alle Ticketinhaber und Inhaberinnen. Und zwar könnt ihr da gewinnen ein Spielball mit allen Unterschriften vom Team 24, ein Game Jersey aus der Saison 24 und einer der Gewinner oder Gewinnerin darf den Cointoss beim Preseason Game durchführen. Ja, die Auslosung dazu wird im April 24 stattfinden. Also solltet ihr bis spätestens Ende März euch entschieden haben, das Ticket zu kaufen.
Genau, und wo ihr die erwerben könnt, ist natürlich auch noch interessant. Also die gibt es wie immer bei eTix online zu kaufen. Den Link werde ich auch in die Folgenbeschreibung mitpacken. Also da könnt ihr direkt die dort erwerben. Oder in der Monarchs Geschäftsstelle auf der Bernsdorfer Straße. Und zwar dienstags und donnerstags von 12 bis 18 Uhr könnt ihr euch die auch dort besorgen. Nur darauf achten, dass da ist keine Kartenzahlung möglich in der Geschäftsstelle. Da müsst ihr das Geld bar mitbringen. Und was auch immer immer mal für Verwirrung führt, im Hall of Fame, also im Fanshop, könnt ihr die nie kaufen. Also der Fanshop hat jetzt nichts mit den Saisonkarten zu tun, also da nie fehlgeleitet sein.
Richtig. Ja, soweit zur Jahreskarte. Die wirft ja ihre Schatten auf die neue Saison voraus. Und wir haben noch zwei News für die neue Saison. Zum einen, es gibt einen neuen Headcoach. Ihr habt hoffentlich alle live verfolgen können in der Pressekonferenz der Ostsächsischen Sparkasse und der Dresden Monarchs. Unser neuer Headcoach wurde announced. Erik, wer ist denn der Glückliche, der uns nächstes Jahr trainieren darf?
Ja, das ist Craig Seaman, ein amerikanischer Headcoach. Ich glaube, der kommt aus Cincinnati, wenn ich das richtig mir gemerkt habe. Ja. Und der hat schon 46 Jahre Erfahrung als Coach im College und auch in der NFL war er jahrelang. Da bei den Dallas Cowboys, Cincinnati Bengals und bei den Cleveland Browns. Zuletzt als Tight End Coach bei den Browns unterwegs gewesen. Und er hat auch 13 Jahre mit unserem ehemaligen Headcoach Paul Alexander zusammengearbeitet in Cincinnati. Also da gab es schon eine Verbindung.
Ja, und ich hatte das große Glück, bei der Pressekonferenz dabei sein zu können und habe mir danach mal geschnappt. Und was er euch so zu erzählen hat, das hört er jetzt.
Hello Monarchs fans, I'm Craig Seaman. I am thrilled and excited to be the new head coach of the Dresden Monarchs. I've just been here about 24 hours. I'm beginning to learn so much about the team and the city and the fans. So I'm very, very happy. I come from the United States. I have been a college coach for about 20 years, and then 17 years after that in the NFL. I worked with Coach Paul Alexander for 13 years with the Cincinnati Bengals, and Coach Alexander is the one that told me what a great opportunity this is and how good the organization and the players and the fans are.
Hello, Coach. Nice to have you here. You told us you fly back Friday and come back to the team in March and start to plan the new season. So what do you expect from Dresden in your next days here?
I want to get to explore the city a little more when I have the time. It's a beautiful city. But most of my time will be spent over the next 3 days in working with the coaching staff and putting together our roster and trying to recruit new players to replace the players that have left or that aren't coming back or just to improve the team generally. So our focus right now is finding the very best players possible to represent the city and the team.
That sounds great. And so you maybe something say to the Monarchs Nation?
This team came very, very close to winning a championship a year ago. It is my goal for us to win the German Bowl. And everything that we do as coaches and players between now and that time will be directed to that one goal. That's all that we're going to focus on. What do we need to do to win a championship?
Okay, that sounds great. Thanks for having you and we see you in March.
Thank you very much. I can't wait.
Ja, da sind wir mal gespannt, was uns da mit unserem neuen Head Coach nächste Saison erwartet. Was haben wir noch weiter? Es gibt ein paar kleine News oder zumindest Erwähnungen wert unsere ehemaligen Spieler, wo die so mittlerweile landen. Also es gibt zum Beispiel Stephen Duncan, der wird in der kommenden Saison in der ELF spielen und zwar bei den Wroclaw Panthers.
Da wird er wenigstens wahrscheinlich einmal die Saison gegen einen ehemaligen Teamkollegen spielen, nämlich Tommy Wilson, der zu den Seaman Milano wechselt.
Genau, und dann, weiß man mittlerweile eigentlich auch schon, dass Austin Mitchell in die ELF wechselt, aber da gibt es jetzt noch kein Team, was man da rausfinden konnten.
Richtig. Was noch zu erwähnen ist, das habe ich nämlich völlig übergangen vor uns, wo wir den neuen Head Coach vorgestellt haben. Das lief ja alles mit der Sparkasse zusammen. Die haben nämlich auch noch mal ein paar News rausgehauen und zwar verlängern die ihre Zusammenarbeit für die nächste und übernächste Saison mit den Monarchs, gehen dann übrigens schon ins 25. Jahr der Zusammenarbeit.
Slipper-Hochzeit.
Ja, genau, wie es der Präsident Sundlöckner so schön sagte. Und sie haben nochmal ihre Unterstützung um ganze 30% für die Monarchs erhöht. Und das schafft uns einen siebenstelligen Etat nächste Saison. Also das ist auf jeden Fall anständig. Mal gucken, was die Monarchs damit anfangen, was Thema Spieler und alles andere angeht.
Ja, ne, ich meine, das hängt ja nicht nur jetzt irgendwie mit Spielerverpflichtung für die erste Liga zusammen, sondern unser Verein ist ja mittlerweile so groß geworden.
Ja, da werden alle davon profitieren, hoffe ich.
Genau.
Und außerdem waren unsere Cheerleader bei der Landesmeisterschaft unterwegs und haben dort auch ganz gut abgeschnitten. Ne? Die Mini-Pearls mit einem 6. Platz haben sie geschafft.
Genau, die Shiny Pearls sind Vize-Landesmeister geworden und haben sich damit für die Regionalmeisterschaft im Februar 24 qualifizieren können.
Und die Pearls Senior Code sind Landesmeister geworden in ihrer Altersklasse und sind damit natürlich auch für die Regionalmeisterschaft qualifiziert im Februar. So, und wir haben es ja angekündigt, wir haben noch was für euch.
Genau, gibt es nur ein kleines Leckerli, unser Gewinnspiel. Und zwar haben wir wieder die große Ehre für den Hall of Fame, unserem Fanshop, dürfen wir ein kleines Gewinnspiel machen. Was müsst ihr denn dafür machen? Markus, erklär uns das mal.
Ja, also als erstes solltet ihr natürlich dem Hall of Fame folgen bei Insta und bei Facebook. Dann hatten sie ja in letzter Zeit öfters mal so einen Beitrag mit dem Ugly Hoodie. Und dann nehmt ihr euch bitte den ersten Beitrag vom Ugly Hoodie, der damals gepostet wurde, wo der neu rauskam, und verlinkt darunter einen Freund. Und noch eine Zusatzchance habt ihr, im Status das Ding teilen. Also den Beitrag nehmen, teilen und ab geht's, Hall of Fame verlinken. Wichtig ist doch, dass ihr ein öffentliches Profil habt, dass wir das auch alle sehen können. Und dann seid ihr im Lostopf um den tollen Gewinn, den euch der Erik hier präsentiert.
Ja genau, haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. 50€ Gutschein für einen Fanshop gibt's da. Da kann man einige schöne Sachen sich gönnen, oder? Ausgelost wird das Ding am 21. Dezember. Und abholen könnt ihr euch den Gewinn dann im Laden auf der Boderitzerstraße 91 in Keitz. Und das aber dann erst ab Januar, ab dem 8. Januar, ist da wieder offen und da könnt ihr euch das dann schön gönnen.
Genau, und dann wünschen wir euch damit viel Glück. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Interview, würde ich sagen.
Ganz genau.
Ja, und heute hier bei uns zu Gast unser U19-Headcoach Monarchs Urgestein Thomas Hulsch. Hallo Thomas.
Hallo Anna Speider.
Hallo, grüß dich. Markus hat es schon gesagt, Urgestein, wir haben natürlich so ein bisschen in den Tiefen gegraben. Du bist seit 94 im Verein, auf knapp 30 Jahre. Wahnsinn, du hast auch als Spieler angefangen, ne? Fullback hast du gespielt, aber auch mal in der O-Line. Ist das soweit richtig?
Ja, das ist richtig. Ich habe 1994 im Herbst bin ich zum Verein gekommen, nach einem Austauschjahr in den USA, und dann 95 war quasi meine erste Saison, und damals habe ich Fullback gespielt, und im Jahr darauf war die O-Line ein bisschen knapp besetzt, und dann wurde ich in die O-Line delegiert und habe dann 3 Jahre in der O-Line gespielt, und danach habe ich mal Tight End gespielt, aber hauptsächlich dann wieder Fullback, und habe dann meine Karriere quasi 2004 beendet.
Also hat das Austauschjahr dich zum Football gebracht, oder warst du da vorher schon ein bisschen dabei?
Also ich hatte von den Monarchs schon vor meinem Austauschjahr gehört, weil mein in der Schule bester Kumpel, der hatte hier gespielt, und der wollte mich immer mitnehmen. Dann kam aber dieses Austauschjahr ziemlich spontan dazwischen, und da habe ich gesagt, nee, ich warte erst mal das Jahr ab. Bin dann aber schon so in die Staaten gegangen mit dem Hintergrund, ich würde hier gern Football spielen. Und meine Gastmutter in den USA war davon überhaupt nicht begeistert. Die musste ich dann erstmal überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Dann musste ich noch die Erlaubnis von meiner Mutter hier einholen. Und habe dann aber das Jahr dort gespielt. Hab ordentlich blaue Flecken kassiert. Aber es war eine großartige Erfahrung. Und als ich dann wieder hergekommen bin, wollte ich natürlich hier unbedingt weiterspielen. Mein Kumpel hat dann schon gar nicht mehr gespielt. Aber ich bin seitdem dem Verein treu geblieben.
Ja, hatte der Eri ja gesagt, 30 Jahre sind es jetzt fast. Du hast ja dann auch schnell das Jugendteam übernommen, bist da dort auch einer der Gründungsmitglieder sozusagen. Ist das auch unter deiner Feder entstanden, das Jugendteam, das mit hochzuziehen? Oder warst du einfach da und hast gesagt, ich kann euch auch trainieren, wenn ich immer hier bin?
Ein gewisses Jugendteam gab es schon vor meiner Zeit. Quasi so dieser ganze Jahrgang, der mit mir groß geworden ist. Wir haben uns damals schon immer so ein bisschen 94 getroffen. Es gab die Fraktion Klötscher und die Fraktion Prolis eigentlich. Ich war so dazwischen. Da konnte man immer wählen, auf welche Seite man geht. Und wir haben uns eigentlich ab und zu im großen Garten getroffen oder halt im Alauenpark oder manchmal auch in der Schwimmhalle in Klötscher, dort auf der Wiese. Und dann haben wir einfach gespielt. So haben wir unsere eigenen Regeln gemacht und dann Ausrüstung mitgenommen, und dann wurde der Football gespielt. So ist das eigentlich zustande gekommen. In dem Jahr 94 gab es dann tatsächlich mal eigentlich das erste Jugendspiel meines Erachtens gegen Jena. Also habe ich aber noch nicht mitgespielt, weil ich da gerade erst frisch dazugekommen war. Und im Jahr drauf sind dann im Grunde fast alle damals, die in diesem Jugendteam waren, in die Männermannschaft gewechselt. Damals war das so, wir hatten noch keine richtige Jugend, und dann, sobald du 18 warst, hast du halt Männer gespielt. So, mein erstes Spiel habe ich auch, ich glaube, 2 Tage nach meinem 18. Geburtstag gespielt. Und dann die nächsten Jahre war da erstmal wenig. Ne? Und ich habe ja dann erst 1998 quasi das übernommen. Aber auch, naja, man könnte jetzt sagen, hier, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich hatte so ein bisschen mich engagiert in der Offense Line und da so, naja, immer so ein bisschen mal Training übernommen, aber halt nur in unserer Positionsgruppe bei den Männern. Und ja, irgendwann kam Jörg Dressler und fragte halt, was ich morgen machen würde, und ja, mir ist nicht schnell genug eingefallen, und
dann warst du verhaftet.
Dann kam mir die Frage, dann war ich verhaftet. Ja, und das ist ja nur quasi fast 26 Jahre her.
Ja, der Klassiker bei den
ersten Spieler waren ja, das ist ein Klassiker, ja. Meine ersten Spieler waren ja zum Teil nur ein Jahr jünger als ich. Und ich weiß noch, das war so ein einschneidendes Erlebnis, als so ein Junge vor mir stand und sagte, was, Sie sind der Trainer? Sie sind doch noch so jung. So, ich so, ja. Aber mittlerweile, ja, nach 26 Jahren, da ist so irgendwann so der Punkt, also schon vor einigen Jahren gewesen, als ich gesagt habe, hier, so alle, die hier sitzen im Meetingraum, sind alle, war noch nie, keiner auf der Welt, als ich hier schon Trainer war. So, und daran merkt man Zeug, dass man auch ein bisschen reifer und älter wird.
Reifer und erfahrener, hätte ich jetzt gesagt, ja. Genau.
Richtig.
Wir haben noch, also was heißt ein schönes Schmankerl, aber ich fand das so, die Anekdote so schön über dich rausfinden können. Du wurdest auf dem Platz gerne Killer Hulch genannt. Und wenn man dich jetzt mal erlebt hat, also auch ich jetzt so muss sagen, du bist ja eher so ein bisschen der ruhige Part, ein bisschen entspannt. Gibt es da so zwei Personen, die in dir leben, wenn du auf dem Platz stehst? Und ist dieser Killer Hulch jetzt auch manchmal Trainer oder ist das als Trainer eher nie mehr der Fall?
Also die meisten Spitznamen habe ich ja Henrik Wecker zu verdanken, der damals Linebacker gespielt hat und wir ja nur oft gegeneinander, sowohl als Fullback als auch als Offensliner, wir irgendwo gegeneinander gespielt haben im Training und dann kam natürlich immer irgendwelche, ich hatte noch andere Spitznamen, ja, Killer Hulch war das eine, Holding Hulch, Kletten Hulch, was auch immer. Naja, wir hatten damals immer so ein bisschen unsere Battles. Ich denke, in den meisten Footballspielern, die können das ganz gut unterscheiden. Ne? So, dass man den, irgendwo ist man ja auf dem Feld und abseits des Feldes schon einen gewissen Unterschied. Ne? Wenn wir so durchs Leben gehen würden, wie wir auf dem Feld sind manchmal, dann wird man wahrscheinlich überall anecken und so eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? So, und auf dem Feld war das schon für mich immer, also ich wollte schon immer jemanden umhauen, ne? Und Kontakt haben. Und deswegen habe ich ja Football gespielt, weil damals war das ja auch noch nicht alles so ein Taktieren, sondern ich bin ja zu einer Zeit groß geworden, da hieß es so, ich bin größer, schneller, stärker als du und das ist unser Erfolgsrezept. Da war noch nie ganz so viel mit irgendwie, ne, Video gab's nicht und irgendwelchen Taktiken. Wir schmunzeln immer, wenn wir unsere Playbooks mal angucken aus den 90er Jahren, was da so an Spielzügen drin war. Ne, da. Und deswegen, also ich würde jetzt nie sagen, dass ich jetzt zwei unterschiedliche Personen bin, aber ich konnte das immer ganz gut unterscheiden, ne? Ob ich jetzt irgendwo auf dem Feld bin oder halt abseits des Feldes. Als Trainer, ja, ich meine, ich bin auch ruhiger geworden im Laufe der Zeit, aber manchmal wünscht man sich natürlich mitspielen zu können, um ein paar Sachen irgendwie in die richtige Richtung zu lenken. Geht wahrscheinlich jedem Trainer so, aber irgendwann realisiert man natürlich so, ich bin hier hinter der Linie und nie auf dem Platz.
Und also dich selber einwechseln kannst du nicht mehr im U19-Team.
Nee. Aber manchmal zuckt es schon noch, ne? Das sag ich, wenn dann
glaube ich.
So jemand die Seitenlinie runtergerannt kommt, dass du sagst, ach, so, das geht jetzt nicht. Aber da hat man sich schon so weit im Griff. Ne? Ich meine, ja, ich versuche immer die Ruhe zu behalten. Manchmal geht's nicht. So, es gibt ja immer mal, ne? Die meisten Schiedsrichter, mit denen kenne ich ja auch schon so lange. So, und da weiß man immer, wie man sich so ein bisschen, oder wie man den anderen ein bisschen behandelt. Ne? Und, aber manchmal da fährt man halt aus der Haut. Ne? Das ist ganz menschlich und natürlich. Und, naja, man kann auch nicht alles in sich reinfressen. Ne? Das ist einfach so.
Ja, na klar, verständlich.
Genau, also wir können ja mal drauf gucken auf die letzte Saison. Da hat unsere U19 3-7 abgeschlossen und ist damit vierter Platz im Norden geworden. Berlin war ja so das Überteam in der Saison gewesen. Ne? Die haben alles gewonnen bis auf das Finale. Da haben sie gegen Düsseldorf verloren. Ja, so mal dein Eindruck zur letzten Saison von euch?
Ja, ich habe es den Jungs ja gesagt, es wäre vielleicht mehr drin gewesen. Aber an sich ist das jetzt nicht ganz unrealistisch, wo wir gelandet sind. So Platz, also Platz 1 und Platz 2, das war uns schon vorher klar, dass das schwer wird. Ja? Weil, wie gesagt, die Adler schon, die sind schon ein gutes Team. Die spielen jetzt nicht kompliziert, aber die spielen halt als Team, sondern die spielen mit Herz und immer 100%. Fand es auch schade, dass die verloren haben im Finale, aber auch durch eine unglückliche Entscheidung, was viele Diskussionen ausgelöst hat. Ich meine, es ist im Sport, ist halt immer so, es gibt einen Verlierer und einen Gewinner. Aber ich hätte es halt gegönnt. Ne? So, gerade nach, ich glaube, die sind letztes Jahr auch Zweiter geworden.
Ja, ja, die haben es, glaube ich, das dritte Mal hintereinander gegen Düsseldorf oder das zweite Mal. Ich weiß es nicht, irgendwas hatten sie in dem Stream gesagt, dass die, glaube ich, das zweite oder dritte Mal hintereinander im Finale verloren haben. Auf jeden Fall das
zweite Mal. Also letztes Jahr war es ein bisschen deutlicher, aber dieses Jahr war es ja wirklich so, dass das schon so 50-50 war und im Spielverlauf eher so, dass die Adler eher gewonnen hätten. Plus dann gab es halt ein paar Entscheidungen, die ein bisschen strittig waren und dann. Aber ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen würde ich da jetzt keine Meinung haben. Ich hätte es halt nur gegönnt. So, unsere Saison, also Potsdam war erstaunlich stark als Aufsteiger. Das hat man jetzt so nicht erwartet. Und dass wir Braunschweig und Lübeck quasi dort Siege einfahren, damit hat man schon so ein bisschen gerechnet. Ja, aber es ist halt alles kein Selbstläufer. In Braunschweig haben wir wahrscheinlich unser schwächstes Spiel geliefert und haben dann dort auch knapp verloren. Und erstaunlicherweise war dann die Rückrunde zum Schluss hin, wo wir eigentlich dann schon so ein bisschen auch personell zu kämpfen hatten aufgrund von der Sommerferien, haben wir dann eigentlich noch so einen guten Schlusssport hingelegt, jetzt keine Siege eingefahren, aber halt schon viel, viel besser gespielt als am Anfang der Saison. Und das hat das Ganze eigentlich so einen positiven Beigeschmack gegeben. Ich habe den Jungs gesagt, naja, am Ende zählen zwar Zahlen und Plätze, aber Sieger der Herzen ist vielleicht schwer zu sagen, aber wir hatten gerade gegen Hamburg und auch gegen Berlin die letzten Spiele, wo wir gut mitspielen konnten. Wir haben die Spiele verloren.
Ja, das gibt ja dann auch nochmal ein...
Genau.
Entschuldigung. Also das gibt dann auch nochmal ein gutes Gefühl, wenn man dann einfach merkt, dass die Arbeit und das Training dann eben, keine Ahnung, dass es dann so ein rundes Bild gibt, dass man eben ein vernünftiges Spiel sozusagen spielt und, wie du ja sagst, dann eben unabhängig jetzt vom Ergebnis, aber dass man merkt, dass das was passiert eben im Team.
Richtig, ja. Also die Spieler waren halt so, dass die Jungs nie als Verlierer vom Platz gegangen sind, ne? Auch wenn sie das Spiel nie gewonnen haben. So, man hatte ein gutes Gefühl und gesagt, okay, wir haben alles gegeben. Es war knapp und wir hatten sogar die Chance auf einen Sieg. Sollte nie sein, war zu dem Zeitpunkt, also hätten wir jetzt einen Sieg mehr oder weniger gehabt, wäre jetzt auch nie so wichtig gewesen. Ne? Also Playoffs standen nie mehr zur Debatte und vielleicht war das auch, ne, dass da einfach so ein bisschen der Druck weg war. Und das war, wie gesagt, das Positive, dass die Jungs und auch meine ganzen Trainer eher so ein bisschen, naja, Hoffnung geschöpft haben. Das wäre doch nicht quasi nur wie ein vierter Platz spielen. Ja?
Ja, das stimmt zuversichtlich für die nächste Saison. Da sind wir ja auch bei einer Sache. Die U19, das heißt ja im Football nie automatisch, dass da nur jemand spielt, der eben, was weiß ich, jetzt 18 ist. Die U19 erstreckt sich ja über eine größere Altersspanne. Ist das auch am Ende ein Punkt, wo ihr sagt, ihr seid vielleicht dieses Jahr ein junges Team gewesen und hattet dementsprechend bei manch älteren Team vielleicht einfach körperlich nicht mithalten können? Also generell fangen wir vielleicht mal von vorne an. Von welcher Altersspanne spielt man eigentlich in der U19?
Gut, auf das Thema kommen wir dann vielleicht nochmal zu sprechen. Jetzt ist es ja U20, also wir haben quasi jetzt einen Jahrgang dazu bekommen. Und jetzt ist im Moment Jahrgang 2004 bis 2007. So, sind im Grunde genommen 4 Jahre, obwohl man natürlich da so ein bisschen quasi vom 31.12.2007 bis zum 1.1.2004 wäre jetzt alles dabei. ist schon eine große Spanne. Die letzten Jahre war es halt immer, dass wir quasi drei Jahrgänge hatten. So in dem Jahr, in dem man 17 geworden ist, musste man quasi zu uns wechseln. Und dann hat man die 18-Jährigen und dann halt die, die in dem Jahr 19 geworden sind, sind dann nach der Saison ins Herrenteam gewechselt. Ja, letztes Jahr hatten wir, bei dem ältesten Jahrgang sprechen wir ja mal von Seniors, hatten wir relativ wenig, zumindest wenig alte Seniors. Wir haben dann noch so ein paar ganz neue bekommen, die dann halt auch schon in dem Jahrgang waren, die aber jetzt völlig unerfahren waren. Aber jetzt so an älteren Seniors hatten wir vielleicht 10. Viel mehr waren das da nicht, die jetzt schon Erfahrung hatten. Ob wir da jetzt anderen Teams unterlegen waren, ja, das ist schwer zu sagen. Also würde ich jetzt so nie unterstreichen. Ja. Mhm. So, weil es gibt super 16-Jährige und es gibt auch schlechte 19-Jährige. Deswegen kann man das so nie unbedingt quasi runterbrechen, dass wir jetzt zu jung waren. Wir waren relativ jung letztes Jahr, aber dass wir jetzt deswegen verloren hätten, das würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Das ist eher so, aber das ging ja allen Teams so, dass jetzt durch die Corona-Jahre natürlich relativ wenig Football gespielt wurde und dadurch einfach so ein bisschen die Erfahrung fehlt, ne, bei Spielern. Weil die U17, die hatte jetzt ja auch nicht so viele Spiele. Ne, und naja, selbst wenn du jemanden gehabt hast, der 2 Jahre U17 gespielt hat, aber dann ja trotzdem am Ende keine 10 Spiele gemacht hat, ist das so relativ unerfahren noch. Ne?
Kann man denn als unerfahrener, also der noch nie Football gespielt hat, kann man da denn, wenn man eben jetzt 17, 18 Jahre alt ist, kann man da noch zu euch kommen und ja, irgendwie ins Team kommen oder ist es dann ja, fast schon zu spät? Also gibt es da Chancen, wenn man 18 ist und neu mit Football anfängt, dass man zu dir kommt und geht los?
Ja. Also, ja. Beste Beispiel ist vielleicht, jeder wird ihn noch kennen, Robin Wilczek, ne, spielt in Berlin jetzt. So, der kam ja auch mitten in der Saison, war halt ein Top-Athlet. So, hat dann gar nicht lange gedauert, bis er seinen ersten Touchdown gemacht hat. Ja, und dann hat er ja wirklich einen steilen Überflug gemacht. Natürlich ist immer die Voraussetzung so ein bisschen, also A, man muss es wollen, ja, und B, ein bisschen Zeit dafür investieren. Und naja, ein bisschen Talent ist immer nicht schlecht. Ja. So. Und vielleicht auch ein bisschen Athletik. So. Aber das hat jetzt nichts. Eigentlich haben wir jedes Jahr immer so irgendwann jemanden bekommen, der so mitten in der Saison gekommen ist und sagt, oh, ich hätte Lust. Und dann, keine Ahnung, war 2 Meter groß und wog 120 Kilo. Da geht das relativ schnell, ne? Dass man da sagt, okay, so ein paar Stellschrauben gedreht und dann, dass der dann relativ schnell ins Spielgeschehen eingreifen kann. Ich meine, es ist ja immer schwierig. Football ist immer noch irgendwo eine Randsportart und die meisten, die zu uns kommen und neu sind, ja, die haben ja keine Football-Erfahrung. Ne? Wir haben immer mal jemanden, der jetzt zugezogen ist vielleicht oder der halt genau wie ich damals irgendwo ein Austauschjahr gemacht hat und da vielleicht in den USA das erste Mal in Football reingeschnuppert hat und jetzt hier weitermachen möchte. Aber ansonsten kommen ja selten Leute, sagen, hier, ich habe 5 Jahre schon Football-Erfahrung von irgendwoher. Ich bin immer schon froh, wenn jemand weiß, okay, hast du schon mal ein Footballspiel gesehen? Und ja, was für eine Position willst du spielen? Und wenn die schon so ein bisschen eine Ahnung haben, vielleicht, was sie gerne machen täten. Ja, so. Und dann kann man mal sagen, ja, das ist realistisch oder nee, das kannst du ganz vergessen, ja. Aber so, wir sind immer offen für neue Leute. Wie gesagt, man muss es wollen und halt auch ein bisschen Zeit mitbringen und das, die investieren hier.
Okay, also für alle da draußen ist es nie zu spät, mit Football anzufangen bei den Nornax.
Richtig. Wie realistisch ist es, der Erik mit seinen 2 Metern und 40 Kilo in der Defense-Line? Hey.
40 Kilo, nee, das glaube ich nicht, aber...
Nee, ich kann mich so als Torstange hinstellen.
Als Goalpost, genau.
Wer, ja. wer leichter ist, muss schneller sein. Ne? Das ist eine ganz einfache Regel. Wenn keiner die Hände an ihn rankriegt, dann ja, wird er am Ende auch erfolgreich sein.
Ich weiß ja nie, warum der Marcus mich hier versucht, mal abzuschieben. Erst soll ich einen King Louis ersetzen, jetzt soll ich in der Football anfangen zu spielen. Ich weiß nicht, was hier los ist.
Du bist einfach hier der Praktikant, der überall mal durchgeschoben wird. Dort mal was machen, dort mal was machen. Also, wir kriegen dich überall mal unter. Okay. Irgendwann wirst du auf dem Spielfeld stehen.
Wir machen es ja auch. Wenn jemand ganz neu zu uns kommt, dann haben wir ungefähr schon so ein bisschen eine Vorahnung, was man aus dem machen könnte. Na, man guckt ja, wie bewegt er sich, was für eine Statur bringt er mit, wie ist dem so... Ich meine, so ein bisschen eine Einstellungsfrage ist natürlich auch, ne? Wenn du so einen ganz Lieben hast, klar, manchmal täuscht man sich, aber der kann jetzt wahrscheinlich niemanden tackeln. Ne? Also das ist natürlich so eine Voraussetzung, so, wo man sagt, okay, du wirst vielleicht Kind-Defense-Spieler. Ja, oder so, wer Angst vor Kontakt hat, der wird vielleicht auch kein Running Back oder kein Linebacker. Ne? Also gerade auf sowas achten wir schon. Und gerade bei neuen.
Der rennt dann halt besser, wenn er halt versucht, den Kontakt wegzurennen.
In die falsche Richtung im Zweifel, aber rennt besser.
Ja, das sage ich mal. Ne? Also, das ist natürlich immer ein Mittel. Schneller sein als der Gegner hilft dann. Ne? Nee, aber auch gerade bei neuen, wir schieben die dann auch mal rum, ne? Und sagen, okay, probier mal das oder mal jenes. Ja, klar. Und dann fragt man einfach auch, wie hat's dir gefallen? Ja, weil, ich meine, im Vordergrund muss immer noch stehen, dass die Jungs Spaß haben. Das ist so, die müssen ja gerne zum Training kommen. Stimmt. Und müssen zwar ihre Leistung irgendwo bringen, aber man kann das ja trotzdem irgendwo so verpacken, dass die das gerne machen.
Na klar, das ist ja die Hauptsache. Darum soll es ja auch gehen, dass man eben Spaß am Sport hat und nie nur einfach hingeht, weil man jetzt muss. Das wäre ja schlecht.
Richtig.
Denn irgendwann ist man ja dann auch mal zu alt für die ganzen Jugendmannschaften und wie du es schon sagtest, die gehen dann ab einem gewissen Alter hoch in die Männermannschaft, also in das GFL-Team natürlich, das ist ja für viele sicherlich das Ziel. Wie hoch ist denn da tatsächlich die Chance jetzt für deine Abgänge oder für die Seniors dann auch in der GFL eben reinzukommen und Fuß zu fassen? Also
ja, also es ist natürlich, die Chance ist ja immer da. Und natürlich, niemand kriegt was geschenkt. Ja, manche kriegen halt von den Genen her schon gute Voraussetzungen, aber am Ende muss man was dafür tun. Wenn man das als Ziel hat, dann kann man das auch schaffen. So, wenn man sagt, naja, ich wäre jetzt jedes Jahr ein Jahr älter und irgendwann bin ich in der GFL, dann könnte das unter Umständen schiefgehen. Ja, sondern,
aber das funktioniert es nie.
Genau. So, aber wenn man jedes Jahr so ein bisschen so am Training arbeitet, na, ich meine, wir machen ja im Winter auch viel Krafttraining und klar, na, mit 40 Kilo wirst du halt in der GFL nicht landen. Ne? Deswegen bereiten wir die Jungs schon vor, aber es ist halt immer so, der Wille muss natürlich da sein, der persönliche. So, und dann sind wir natürlich immer in so einer Altersgruppe, wo es relativ schwierig ist. Ne? So mit 17, 18, 19, da ändert sich einiges im Leben. Ne? Viele sind dann mit der Schule fertig, Ausbildung geht los. So, beste Spruch, den ich mal gehört habe, Coach, ich kann heute nicht zum Training kommen, ich bin total fertig, ich war den ganzen Tag arbeiten. So, da dachte ich, okay, willkommen im Leben. Aber das ist natürlich erstmal so einschneidend, ne? Für Jungs, die sonst den ganzen Tag in der Schule gesessen haben und dann, naja, 14 Uhr Feierabend hatten und dann so zum Training kommen konnten und jetzt vielleicht erst 17 Uhr Feierabend haben und vielleicht einen körperlich schweren Job machen, dann sich fürs Training zu motivieren, ja, verstehe ich, ne, dass das, aber ich kenne es ja auch nicht anders. Ne? Ja, und deswegen ist natürlich so, unser Ziel war halt immer, jedes Jahr 20 Leute hochzugeben. Fand sie immer natürlich noch weit weg. Ja, gut, die GFL ist natürlich, die entwickelt sich natürlich auch jedes Jahr ein Stück weiter gefühlt. Leute werden auch immer kräftiger, schneller und erfahrener. Und natürlich ist es dann erstmal relativ schwierig, ne? Für jemanden, der jetzt vielleicht 19 oder 20 ist, da sich erstmal auch hinten anzustellen.
Ja, ja klar.
Die meisten kommen ja aus
Platz kriegt, ist.
Ja. Genau. Die meisten haben natürlich auch immer mental das Problem, dass sie natürlich so den Fokus auf sich hatten und, naja, ich sag jetzt nie der Superstar im Team war, aber naja, wenn du der beste Receiver bist und quasi 50% der Bälle kriegst und jetzt kommst du ins Herrenteam und spielst vielleicht erstmal im ersten Jahr so gut wie gar nicht, ist das natürlich für die auch erstmal schwer zu verarbeiten. So, und deswegen, wie gesagt, wer das will und das fest vor Augen hat, der wird das schaffen. Aber wer halt denkt, es kommt von alleine, das, wie gesagt, das wird nicht funktionieren.
Ja. Gibt es ja auf jeden Fall auch einige, die das geschafft haben, also so, auch um nochmal um zu zeigen, wie lange du schon dabei bist, wenn man mal guckt, bekannte Spieler, die es von dir ins GFL-Team geschafft haben, wie Eric Seidel, Yasser Nasser oder Aaron Wahl, die ja auch schon x Jahre mittlerweile alle dabei sind, und da kann man ja die Litanei noch ganz weit führen, die du alle hochgebracht hast. Begleitest du das, ihren Werdegang dann noch weiter, oder bist du dann auch eher und sagst, ich habe jetzt meine Arbeit getan und jetzt sind sie so ein bisschen auf sich selber gestellt?
Ja, natürlich gehe ich auch zu spielen und schau mir das an und bin natürlich auch immer so im Inneren ein bisschen stolz, ne? Wenn jetzt jemand hier aus dem Jugendprogramm bei den Herren ein bisschen was reißt. Und also ich verfolge das schon, was die jetzt noch. Und ja, manchmal macht es auch traurig, ne? Wenn jetzt jemand aufhört und sagt, ach ja, nee, ich mache jetzt gar nichts mehr, oder denkt, Mensch, du warst so gut damals, oder ja, dich haben wir ja, warst unser Sorgenkind für 4-5 Jahre und dann so ist jetzt vorbei. So, aber wie gesagt, interessiert mich schon.
Es gibt ja dann eben nicht nur Spieler, die danach dann hochrutschen in die GFL, sondern es gibt ja im Zweifel eben in den Jugendteams dann auch mal welche, die vielleicht in die USA wollen, irgendwie versuchen, ans College zu kommen oder sowas. Gibt es da denn bei euch, ich weiß jetzt nie, vielleicht nicht nur in der U19, sondern auch in den jüngeren Teams oder so, ja, irgendwie gewisse Vorbereitung, Förderung, irgendwelche Arten, wie ihr helfen könnt, das zu realisieren? Oder ja, machen die das dann auch selber und kümmern sich da alleine? Oder wie läuft das? Was kann ich mir da vorstellen?
Da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass die meisten Spieler sich da selber kümmern. Mhm. Und das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich dann immer so ein bisschen, naja, ich sag jetzt mal, ganz nett, da schimpfe ich dann schon mal, wenn man dann irgendwie so vor die Tatsache gestellt wird, so, ach ja, in 3 Wochen, da gehe ich dann in die Highschool, wo ich denke, okay, hab ich jetzt noch gar nichts gehört von. Das ist ja natürlich, die viele Spieler träumen davon, ne? USA und dann ganz groß raus. Das ist ja auch in Ordnung. Und vorbereiten tun die meisten sich natürlich in, es gibt ja einige Programme, so Recruiting-Programme, wo dann Camps stattfinden, wo die dann hinfahren und dann quasi gesichtet werden und dann man merkt das dann immer schon, die machen dann quasi nochmal eine extra Einheit auf dem Platz, aber meistens für sich. Komischerweise fragen die wenigsten, ob sie da irgendwas, ob wir denen da irgendwie helfen, sondern die meisten, vielleicht haben sie auch Angst, dass sie sagen, hier, oh Gott, wenn ich jetzt sage, ich will ans College, ja, dann fördert er mich nicht mehr, oder das weiß ich nicht. Ne? Also bis jetzt zumindest war es immer so, dass viele halt dann so ihr eigenes Ding da gemacht haben, aber jetzt auch trotzdem erfolgreich, also da.
Würdest du dir da irgendwie auch mehr Förderung wünschen, dass es sowas gibt? Also jetzt zum Beispiel mal über den Tellerrand geguckt, in Halle und Paderborn, die arbeiten da ja mit so Sportschulen zusammen, haben da spezielle Programme geschaffen, die dann eben so den Nachwuchs auch fördern sollen. Würdest du dir sowas in Dresden auch wünschen? Wir haben ja auch Sportschulen, die eher von Fußball abzielen. Oder gibt es sowas schon? Und ich habe das mal wieder nie gefunden.
Also in Dresden gibt es das tatsächlich noch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es schon irgendwie mal in Planung ist. Ich meine, es ist natürlich organisatorisch nicht ganz so einfach umzusetzen. Ja, so. An der Sportschule ist immer so, da muss es ja eine Art Profilsport werden. Und das ist gar nicht so einfach, weil du brauchst eine Lehrkraft, die sowohl Football-Trainer ist, als auch dann irgendwo den Unterrichtsfach.
Martin Schmidt.
Der könnte das jetzt tatsächlich machen. Weiß nicht, habe ich noch nie gefragt, ob er mal da in die Richtung Ambitionen hat. Ich glaube, damals war das mal mit Chris Kuhfeld, der jetzt Defense-Coordinator bei Berlin Thunder ist, als der damals hier war, weil der war Sportlehrer. Da war das mal vielleicht so kurz davor. Zumindest hat das da nie geklappt, weil Chris auch nach Rostock gezogen ist. Aber an sich für einen Verein wäre es eine gute Sache. Ja, weil natürlich ziehen andere Mannschaften nach. Und ja, auch aus eigener Erfahrung, wir haben auch schon Spieler nach Schwäbisch Hall verloren, die dann da auf die Academy gegangen sind oder aufs Internat und sich davon halt versprochen haben, einfach besser zu werden. Und sind sie am Ende ja auch. Ne? Waren ja der Nationalmannschaftskader. Und wie weit das hier realisierbar ist, das müsste man schauen. Ne? Aber an sich ist es natürlich, um einfach Football-Talente irgendwo aus der Region zu konzentrieren, wird man um sowas nicht drum rumkommen. Ja, weil, ich meine, wir haben ja auch ein paar Leute, die pendeln, aber das ist natürlich schwierig. Ja? Also unser Quarterback Moritz, der kommt aus Jena und nimmt ja immer eine gewaltige Zugstrecke in Kauf, um zum Training zu kommen. Ja, klar wäre das für den schöner eigentlich, wenn der hier auf irgendein Internat gehen könnte und dann hier jeden Tag da wäre, ne? Und dann vielleicht am Wochenende nach Hause pendelt. Und so ist das ja bei anderen Spielern ähnlich. Also, ja, Florian Zeniden, der ist ja zu jedem Training aus Halle gekommen und danach meistens auch wieder nach Hause gefahren. Deswegen, das ist ja ein Riesenaufwand.
Muss man wollen.
Mhm. Ja, so, wie gesagt. Aber wäre natürlich vielleicht schöner, dann so eine Art Academy zu haben. Und natürlich, man kennt das ja aus anderen Sportarten. Ne? Wenn man jetzt ja mir fällt jetzt so spontan DSC Volleyball ein oder so. Ich meine, die ziehen ja auch so die ganzen Talente, ne? Auch aus anderen Regionen von Sachsen einfach zusammen hier. Und dann gehen die hier auf die Sportschule, ja, und werden dann hier quasi im Nachwuchs groß, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wie gesagt, gibt es noch keine konkreten Planungen. Das ist eher der Wunsch. Aber ich würde es unterstützen und sagen, ja, das hätte ich gern. Ja.
Klingt auf jeden Fall sehr verlockend, das kann man schon so sagen.
Ja, wir dürfen da auch nie den Anschluss verlieren an andere Mannschaften, ja, weil das kommt natürlich, ich glaube, Paderborn waren die Ersten, die mit der Academy rauskamen, dann kam Schwäbisch Hall, jetzt na, Hamburg zieht so ein bisschen nach, dann Berlin, weiß ich nicht, wie weit die sind, aber natürlich wird das trotzdem, ich meine, die Leute werden das ja erkennen, ne, dass man da einfach auch, wie gesagt, einen Haufen Talente quasi gewinnen kann für die eigene Mannschaft und die halt auch adäquat ausbilden kann. Ja. Ob das jetzt so für Highschool und College, also ich meine, das ist in den letzten Jahren ja viel, viel mehr geworden, ne, dass auf einmal die Highschool-Coaches oder auch College-Coaches feststellen, dass doch ein bisschen Talent in Europa ist. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern halt auch in anderen europäischen Ländern. Und dann, wenn man so ein bisschen Instagram verfolgt, sieht man ja, wer immer irgendwo ein größeres College geht. Und mittlerweile gibt es ja auch wirklich Talente, die auch Spielzeit bekommen. Früher war es halt oft so, naja, also College-Mannschaft hat ja in der Regel so 100 bis 200 Spieler, gerade bei den größeren Teams, da kriegst du dann kaum Spielzeit.
Ja. Ja, stimmt. Also das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also selbst wenn du den Step schaffst, darüber dann noch wirklich irgendwie eingesetzt zu werden, gesehen zu werden, ist ja dann nochmal ein ganz anderer Punkt. Heißt natürlich nicht, dass man es nicht versuchen soll, wenn man den Traum hat, aber leicht ist es auf jeden Fall nicht.
Ja, also wie gesagt, die Tore stehen ja allen offen. Ja, ja. Bei Amerika ist es natürlich immer so, dass du kommst aus Deutsch, oh, du kannst kicken? So, nee, ich spiele hier Offensive Line oder was, oder Receiver. Da werden sie dann erstmal ein bisschen misstrauisch. Aber mittlerweile gibt es halt, wie gesagt, so viele Leute, die das schon geschafft haben, dass da so ein bisschen die Skepsis auch langsam weicht. Ja, dass wir halt nicht bloß eine Kicker-Nation sind, sondern halt auch vielleicht ein bisschen andere Positionen begleiten könnten.
Da hattest du ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, dass wir vielleicht später nochmal zu dem Thema kommen, dass aus der U19 jetzt eine U20 werden soll ab nächster Saison. Mhm. Ich hatte den Artikel dazu gelesen, bin nur nie ganz so im Bilde. Und bevor ich mich in irgendwas verrenne, vielleicht kannst du kurz für uns zusammenfassen, was das denn heißt, dass jetzt eben noch ein Jahrgang mehr reinkommt und warum das für manche Teams vielleicht auch so der ein oder andere Aufreger war, dass es jetzt eben noch in aller Munde ist, dieses Thema.
Naja, ich kann jetzt immer nur so viel Information geben, wie viel ich auch weiß. Im Sommer kam natürlich irgendwann mal die Diskussion unter den Jugendheadcoaches auf, dass man ja mal irgendwie eine kleine Reform machen könnte, ne? Also sowohl territorial als auch altersgruppentechnisch. Und bei der territorialen Geschichte, bis jetzt hatten wir ja immer vier Gruppen, ne? Gruppe Nord, Süd, West und Mitte. Und dadurch, dass diese Gruppen im Laufe der Jahre halt immer so ein bisschen unterschiedlich waren, in Gruppe West, die war halt immer sehr stark, da wollte halt keiner aufsteigen, da hatten die immer sehr wenig Spiele. Gruppe Nord war eigentlich immer ziemlich voll und Gruppe Mitte und Gruppe Süd, da gab es immer mal, auch jetzt durch die Corona-Jahre, so Teams, die einfach gesagt haben, nee, wir können nicht mehr damit spielen. Hat man sich jetzt einfach so geeinigt und da waren auch eigentlich alle dafür, dass man wie im Männerbereich eine Nord- und eine Südgruppe macht, damit die Gruppen voll sind und dass die Wettbewerbsbedingungen ein bisschen ähnlicher werden. Ne? Früher, wie gesagt, Gruppe West hatte ja oft, wir haben immer gesagt, die S-Bahn-Liga, also weder Fahrtwege und halt meistens auch immer bloß so 6 Saisonspiele. Und natürlich gab es dann Kritik von anderen Teams, die dann halt mehr Kosten hatten, längere Fahrtwege und viel mehr Spiele. Und dann kam man halt quasi in Playoffs zusammen und hatte da so ein bisschen, einen unterschiedlichen Werdegang dahin quasi. Und das versuchte man jetzt einfach mit dieser territorialen Geschichte. Und da waren auch eigentlich alle einer Meinung, dass das in Ordnung ist und wir das machen. So, bei dem Alters, also oder dass wir den Jahrgang dazu nehmen und U20, da gab es natürlich schon Diskussionen. Mein Standpunkt war natürlich, dass ich erstmal dagegen war, weil natürlich, ich mache das schon lang genug und da sind wir wieder, was wir vorhin hatten hier mit 40 Kilo. Und es ist natürlich schwierig, ne? Also, ich habe immer meine Spieler so ein bisschen verfolgt und quasi oft war es so, in dem Jahr nach der U19, da haben die ordentlich auf einmal Kraft zugelegt und wo ich dachte, Mensch, habe ich immer ein bisschen geärgert und gesagt, 3 Jahre warst du dünn und jetzt hast du hier, kriegst du auf einmal dicke Arme. was ist denn los? Aber das ist natürlich immer so auch in der Entwicklung so ein kleiner Sprung, den Leute dann machen. Und da war mein größtes Bedenken natürlich immer so, wir kriegen hier den 16-Jährigen aus der U17 hoch. Der trifft jetzt auf einmal Leute, die hier quasi mit dem LKW zum Training kommen und einen Vollbart haben. Dass der natürlich vielleicht ein bisschen geschockt ist erstmal. Und ich meine, klar sagen manche wieder, da müssen die durch. Ich sehe das dann immer nie so. Und habe eher da so ein bisschen Angst, dass wir da Spieler verlieren. Ja, das waren so meine Bedenken. Da habe ich jetzt noch gar nicht irgendwie, dass jetzt nach oben irgendwie da was fehlen würde. Ne? Es kam ja dann zur Abstimmung und das ist eine 10-9 Geschichte, also so fast 50-50, aber halt einer weniger auf der Gegenseite. So, und dann war natürlich der Punkt, dass das viele Vereine haben so ein bisschen naja, Kritik geäußert an der Herangehensweise. Ne? So richtig durchsichtig für mich war das auch nie. Ich meine, wir haben abgestimmt, ja, als Jugendtrainer oder als wir haben es quasi an unsere Vereine angetragen und dann wurde da abgestimmt. Aber wer da am Ende was entschieden hat, das kann ich ehrlich gesagt auch nie sagen. Am Ende hieß es halt 10-9. Und der LVD hat das ja auch so verkündet. Läuft das als Testjahr. So, ab dem Zeitpunkt war natürlich für mich klar, naja gut, wenn das jetzt der offizielle Beschluss ist, dann müssen wir natürlich auch in die Richtung irgendwo handeln und schauen, ob wir halt auch unseren Jahrgang wieder zurückkriegen. Und da gab es natürlich so ein bisschen Schwierigkeiten auch im Verein. Ist ja alles verständlich, ne? Gerade so in unserem Verein, auch in anderen Vereinen, dass jetzt Spieler damit rechnen. Ja? So, Spieler damit rechnen, das ist natürlich Quatsch, dass Trainer damit mit Spielern rechnen und sagen auf einmal, oh Gott, jetzt fehlen die hier, damit habe ich ja eigentlich geplant schon für nächstes Jahr. Das war vielleicht auch so ein Kritikpunkt an dem Ganzen, ne? Dass das halt alles jetzt so, ja, irgendwie ging es ewig nicht voran und auf immer Ende Oktober hieß es, so, jetzt ist jetzt so, wo man sagt, naja, es ist aber eigentlich viel zu spät. Ne? So,
ja, es würfelt ein bisschen was durcheinander, genau, bei den einen oder anderen Vereinen dann. Ne?
Also die beste Lösung wäre wahrscheinlich gewesen, wenn man das unbedingt will, hätte man gesagt, gut, wir machen es halt nächstes Jahr. Ne? So, dann hätten alle Vereine hätten gewusst, was auf sie zukommt und man hätte irgendwo so einen kleinen Vorlauf gehabt und die Spieler hätten auch gewusst. Ne? Selbst für Spieler ist das ja schwierig. Ne? Jetzt, die waren jetzt kurz quasi im Männerbereich und jetzt stehen sie vor der Frage, naja, na, so, wie sieht's denn aus? Spielst du wieder unten und so? Also die meisten natürlich bejahen das, Sommer, weil sie natürlich die Kumpels aus den letzten 3-4 Jahren, die spielen dann nach unten. Ne? Und da ist das natürlich immer so eine Geschichte, wo es natürlich Spannung im Verein gibt, ne? Auch bei uns. Also viel mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Ja, also wir haben uns jetzt auch erst relativ kurzfristig auf quasi, naja, durchgesetzt ist vielleicht falsch. Wir haben uns jetzt geeinigt, dass wir das doch als U20 machen. Weil ich gesagt habe, naja, also ja. Wir gewinnen ja keinen Trostpreis, wenn wir sagen, nö, wir machen es nicht. So, weil natürlich auch keins der neuen Teams, die jetzt dagegen waren, irgendwie gesagt haben, naja, wir machen das nicht, ne? Sondern alle Teams, ne? Wir haben gerade um U20-Spieler. Ja, so, natürlich, was noch zu Kritik in Verbänden führt, ist natürlich, dass also die ganzen Jugendregionalligen spielen halt weiter als U19. So, das klaut natürlich, was ist klauen, ne? Spieler haben immer irgendwo eine Ambition und wenn sie halt sagen, okay, ich habe jetzt hier U19 fertig und ich würde jetzt gerne mal Bundesliga spielen, dann ist das ja vielleicht auch verständlich, aber für die Vereine natürlich schlecht. Ne? Die haben jetzt ihre Spieler ausgebildet und jetzt sagt er auf einmal, ja, spiel jetzt woanders das nächste Jahr und kommt dann vielleicht wieder. Reißt natürlich immer so, oder macht einfach Unruhe, ne, in den ganzen Vereinen. So, aber wie gesagt,
aber,
das ist jetzt erstmal so. Ne?
Aber was ich jetzt noch nie so ganz rausgehört habe, warum gab es die Entscheidung überhaupt? Kann man das irgendwie, weiß man das? Also die Idee muss ja irgendeinen Grund haben, das aufzustocken auf ein Jahr.
Naja, die Idee dahinter war im Grunde genommen, also das Einzige, was ich quasi nachvollziehen kann, ist, dass man immer gesagt hat, okay, wenn jetzt Mannschaften aufsteigen, ne, dann ist es ja oft so, das ist aber halt überall so, du steigst ja mit deinem stärksten Jahrgang wahrscheinlich auf. Ne? So, keine Ahnung, dein Schlüsselspieler ist ein Running Back, der ist halt 19 oder der Quarterback ist halt, war so ein Talent. So, und jetzt steigst du auf und dann sind die alle weg. So, und jetzt spielst du mit irgendwelchen, die nachrutschen und überhaupt keine Spielerfahrung haben und dann steigst du wieder ab. So.
Aber das ist dann nachher das Gleiche. Ich meine, wenn dein Quarterback halt 20 ist und du steigst auf, ist er danach auch weg. Also.
Naja, die Jugendregionalligen sind ja quasi alle als U19. Also du behältst ja quasi alle. Ja? Also könntest alle behalten. Das obliegt ja jeder Mannschaft selber.
Ach so, okay, ja, klar.
Also du hältst die dann schon noch ein Jahr. Die anderen Geschichten, die konnte ich alle nie so richtig nachvollziehen. Da ging es halt um Kaderstärke. Natürlich hat man ungefähr vielleicht 10 bis 20 Spieler mehr, wenn man jetzt einen Jahrgang mehr hat. Hm. Aber also letztes Jahr gerade im Norden, da waren eigentlich alle Teams besser besetzt als die Jahre vorher. Ja, also okay. Da war jetzt nie irgendwie, oh Gott, die sind gerade an der Mindestspielgrenze her. Da macht man uns Sorgen. Nee, das war eigentlich nicht. Und also das konnte ich nicht nachvollziehen. Und dann natürlich international gibt es ein paar Länder, die U20 spielen. Aber ja, dass man da einfach auf internationaler Ebene gleichzieht. Aber das ist halt auch so ein, wo ich sage, naja, ich sage immer, Österreich ist das erfolgreichste Jugendprogramm, so jetzt national gesehen. Und die spielen U18. Mhm. Also, weil die spielen dann alle schon Männer. Ne? Und gerade auch im Hinblick auf unsere Nationalmannschaft ist das natürlich schwierig, wenn dann hauptsächlich Spielzeit von 20- und 19-Jährigen begleitet wird, ja, und die ja dann im Jahr drauf für die Nationalmannschaft gar nicht spielberechtigt sind, weil die Nationalmannschaft immer noch eine U19 ist. Deswegen ist das halt schwierig, ne? Also das konnte ich nie nachvollziehen.
Da gibt es auf jeden Fall auch, das merkt man gerade so, das ist ein Thema, da können wir wahrscheinlich eine eigene Folge mit dir drüber machen. Weil
könnte man wahrscheinlich,
ja. Sehr ausführlich besprochen werden kann. Deswegen würde ich da jetzt mal einen kleinen Schlusspunkt drunter setzen. Das ist auch ein Thema, da müssten wir uns dann noch weiter einlesen, um hier wirklich eine ganze Folge füllen zu können. Ja. Deswegen kommen wir vielleicht mal zu was Schönem zurück. Ja, gibt es denn noch auf deiner Agenda so Ziele, die du dir jetzt gesetzt hast in deiner Trainerlaufbahn mit deiner Mannschaft, was du gern mal erreichen würdest?
Ja, ich meine, vom Meistertitel träumt, glaube ich, jeder Trainer. Aber ich bin mir ja auch wirklich bewusst, dass da müssen wir schon noch eine ganze Schippe oder vielleicht zwei Schippen zulegen. So vom ganzen Programm, auch von Leuten. Ich kenne ja die anderen Teams. Und da ist schon, ich meine, das wächst immer stetig und langsam. So, und irgendwann führt das auch zu Erfolg. Aber man kann ja nie irgendwie sagen, so, nächstes Jahr werden wir Meister. Ziel ist das natürlich immer. Ne? Jeder, der in der Liga ist, hat die Chance, Meister zu werden. Also irgendwann würde ich das schon gerne nochmal werden.
Ja. Hast du ja noch ein paar Jahre vor dir als Trainer.
Ja. Na, ich hoffe noch viele Jahre. Ne?
Ja, das hoffen wir natürlich auch. Ne? Jetzt hast du so lange schon durchgehalten, da passen auch noch die anderen 30 Jahre hinten raus. Das ist schon mehr. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über die U19 geredet, aber mir ist eigentlich aufgefallen, du hast das Team oder wir haben auch das Team noch nie immer so richtig vorgestellt. Also wenn man jetzt sagt, ne, ich bin jetzt eben 16, habe jetzt Bock auf Football und würde gerne damit anfangen, wann findet man euch denn und wo findet man euch?
Ja, wir trainieren zurzeit, also eigentlich das ganze Jahr, dienstags und freitags im Trainingszentrum auf der Bernsdorfer Straße. So 17 Uhr ist Start und 19 Uhr ist Ende. So im Winter machen wir natürlich immer noch gewisse Extra-Einheiten, ne? Krafttraining, Montag, Mittwoch und Samstag. Das ist aber dann halt, wie gesagt, für die Motivierten. Das ist halt keine Pflichtveranstaltung, weil wir natürlich uns auch bewusst sind, ja, ja, wenn wir jetzt 5-mal Training die Woche ansetzen, dann gibt es da auch unter Umständen mal ein bisschen Ärger mit Eltern, Schule, Arbeitgeber, was auch immer. Mhm. Also jeder, der das will, der findet auch einen Weg, das irgendwie zu organisieren. Aber wir wissen halt, dass wir es nicht vor allem voraussetzen können. Ne? Aber Dienstag und Freitag ist Pflicht. So, im Moment, wir sind halt draußen. Es ist Winter, aber im Moment ist es noch nicht so kalt. Es geht noch.
Ja, da muss man durch als Lurch.
Richtig.
Die haben meinen Helm auf, und nicht immer, aber noch, je nachdem. Ja,
Im Winter gerade jetzt, also jetzt ist eigentlich auch immer die beste Zeit für irgendwelche neuen Leute, die kommen möchten, weil wir Zeit haben. Also wir machen im Moment viel Athletik, wir machen trotzdem ein bisschen, was Positionen angeht. Wir brauchen aber noch keine Ausrüstung, machen keinen Kontakt. So, und da haben wir Zeit. Ne? Schwierig ist immer dann so, wenn wir in der Saison sind, dann, man hat ja jede Woche sich irgendwie auf den Gegner vorzubereiten und dann steht da der junge, motivierte Sportler da und man hat eigentlich keine Zeit. Ne? So, weil man halt sich um die anderen kümmern muss. Und dann ist das immer ein bisschen schwieriger. Deswegen, ne, für alle, die da Interesse haben, wie gesagt, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man am besten mit einsteigen kann.
Sehr schön. Ihr habt es gehört, stürmt alle dienstags und freitags den Platz. Der Thomas freut sich über Nachwuchs aus allen Altersklassen ab 16. Das war falsch formuliert.
Am besten immer Jahrgang nennen. Das ist immer am einfachsten. So 2004 bis 2007.
Schon wieder an.
Ja, aber die wissen ja, wann sie geboren sind, die Leute.
Ne? Sollte man meinen.
Ja, manchmal gibt es schon. Ne? So, wenn jemand 16 ist und dieses Jahr noch 17 wird, dann muss er ja schon bei mir spielen. Wenn er aber 16 ist und nächstes Jahr erst 17 wird, dann spielt er ja noch in der U17. Ja.
Okay. Also, so wie es der Thomas sagt, Jahrgang 2004 bis 2007, meldet euch und stürmt den Platz. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, Erik, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du gern wissen möchtest?
Nö, ich denke, wir wissen jetzt eigentlich recht gut Bescheid über unsere U19 und über Thomas an sich. Und ich denke, da können wir so zum Ende einleiten.
Genau, dann Thomas, das letzte Wort gebührt dir. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen, irgendwen?
Natürlich.
Irgendwas, du kannst tun, was du möchtest. Feel free.
Weil das ist natürlich immer so, das ist so der Fokus auf mich. Ne? Und auch wenn mich Leute fragen hier, ach, du bist der Trainer? Und dann sage ich immer, ja, aber einer. So, wir haben ja noch 10 Positionstrainer und ne, die opfern ja genauso ihre Freizeit wie ich und stecken da Elan rein. Deswegen auf jeden Fall geht ein großes Dankeschön an den ganzen Trainerstab so, von unserer Betreuer. Mannschaft und an die Betreuer. Ja, so. Also Grüße ans ganze Team und Grüße an Trainerstab, Betreuerstab und vielen Dank nochmal.
Sehr schön.
Wir bedanken uns für dein Interview und ja, dann wünsche ich eine schöne Offseason, schön fleißig pumpen sollen deine Jungs.
Ja, vielen Dank.
Und dann sehen wir uns dann nächstes Jahr.
Ich hoffe, die hören das alle her.
Ja. Mach gut Werbung, dann hören sie
es. Möchte sein, das kannst du dir als Hausaufgabe aufgeben.
Genau.
Gut, mache ich.
Die müssen so lange um den Platz rennen, bis die Folge zu Ende ist. Wir müssen noch ein bisschen reden.
Das können wir tun, ja.
Na gut, aber jetzt in diesem Sinne, wir machen Feierabend für heute. Thomas, war schön, dass du da warst, hat uns gefreut und wir sehen uns nächstes Jahr.
Vielen Dank an euch.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Mach's gut, tschüss. Ciao.
Ja, und damit war's das für die heutige Folge.
Und für dieses Jahr.
Und für dieses Jahr, das ist richtig. Die nächste Folge kommt dann erst Mitte Januar wieder. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als euch besinnliche Weihnachten im Beisein eurer Familie zu wünschen.
Genau, habt eine schöne Zeit. Erzählt den Leuten beim Weihnachtsessen von unserem Podcast, dass die auch mal reinhören sollen. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr. Auch von mir, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Macht's gut.
Tschüss.